willkommen zur Sendung RDL Kontrovers bei Radio Dreieckland.
Politischer Aktivismus und Lohnarbeit. Intervenieren, strikt trennen oder lieber eigene Projekte aufbauen. So lautet das Thema unserer heutigen Sendung.
Über die Intervention in Betrieben und Fabriken wurde in der Linken besonders in den 70er und 80er Jahren viel diskutiert. In der heutigen Linken würden wir behaupten, spielt das Konzept, im Betrieb politisch zu intervenieren, keine große Rolle mehr.
Eine Frage, die sich aber fast alle zu stellen haben, ist das Problem, sich das nötige Geld für den alltäglichen Lebensunterhalt zu verdienen. Hier stellt sich die Frage, wie diese Arbeit mit meiner politischen Tätigkeit zu vereinbaren ist. Ob es eine strikte Trennung gibt oder ob es sinnvoller ist, gleich alternative Betriebe aufzubauen. Oder die Arbeit doch ein wichtiger Ort für politische Aktivität ist.
Darüber diskutieren wir heute mit drei Studiogästen. Links von mir Eddie, Alex und Hadi. Moderiert wird die Sendung von Fabian und Johanna, technisch unterstützt von Michel. Er wird auch eure Anrufe entgegennehmen, wenn ihr euch in die Debatte einschalten wollt. Ihr erreicht uns unter der Studionummer 0761 31 028. Nochmal zum Mitschreiben.
0761 31 028. Und im ersten Teil der Sendung wollen wir der Frage nachgehen, ob der Arbeitsplatz und welcher hier und heute der geeignete oder vielleicht notwendige Ort für politische Auseinandersetzung ist.
Anschließend wird es dann darum gehen, wie Ansätze für politische Intervention oder Organisation bei der oder gegen die Arbeit aussehen könnten.
Doch zum Einstieg auch als kleine Vorstellungsrunde nennt doch vielleicht einfach mal zwei markante Beispiele. Wo haben sich in eurer eigenen Erfahrung Arbeit und politische Tätigkeit verbunden? Hadi, fangen wir mit dir an.
Also bei mir war es so, ich war Anfang der 80er Jahre, also bis Anfang der 80er Jahre in normaler Lohnarbeit, Metallarbeiter in der Automobilindustrie und war da Betriebsrat und Vertrauensmann und habe da einige interessante politische Erfahrungen machen können. Es war eine gute Arbeit, die dort in dem Betrieb stattfinden konnte, eine gute politische Arbeit. Und das hat sich natürlich dann auch ein bisschen ausgewirkt auf die Arbeit, eigentliche Arbeit, die ich in diesem Betrieb dort machen musste. Und dann bin ich jetzt seit einigen Jahren in Alternativbetrieben tätig. Also ich arbeite hier bei Radio Dreieckland und gleichzeitig auch noch beim Archiv für soziale Bewegung. Habe also zwei unterschiedliche Alternativstrukturen auch ein bisschen als Beispiel und habe dort auch einige interessante Erfahrungen gemacht.
Alex, wo hat sich bei dir in deiner Erfahrung Arbeit und politische Tätigkeit verbunden?
Für mich am prägendsten war vielleicht Ende der 80er Jahre. Ich hatte, nachdem hier in Freiburg die Hausbesitzerbewegung ja ziemlich zu einem Stillstand oder aus den meisten Häusern geräumt worden war, ab 86, 87, und sich ja dann auch im Zuge der nächsten 4-5 Jahre auch die dazugehörige Szene sehr schnell wieder in ihre Familien, Hausstrukturen und in Studien, die wieder fertig gemacht, dann doch abgebrochen, Ende der 70er fertig gemacht, Anfang der 90er, das waren so die typischen Karrieren. Ich bin eigentlich damals eher zufällig im Krankenhaus gelandet und habe da eigentlich nochmal eine neue Politisierung gemacht, würde ich fast sagen, ne? Indem ich da einfach eine europaweite Krankenschwesterbewegung hat es damals gegeben, in Deutschland wie immer so ein bisschen flauer. Aber wir waren sehr gut organisiert. Ne? Also wir waren in der Schule ab dem ersten Tag der Ausbildung. Ich habe da eine Ausbildung angefangen, irgendwie schon mit alles lauter Leute in meinem Alter mit ähnlichen Problemen wie ich und ähnlichen Fragestellungen. Das war sehr dynamisch von Anfang an. Ich habe die Wildcat damals kennengelernt in dem Kontext. Ich bin seit Ende der 80er Jahre bei der Wildcat organisiert. Und das ist ja eine Gruppe, die diese Frage zum Verhältnis von Lohnarbeit, Arbeiten gehen, Reproduktion, wie zur Revolution kommen, ja schon immer zentral hatte. Und diese 4-5 Jahre im Krankenhaus, danach war ich erst mal draußen, hat mir schon gezeigt, wie viel es bringen kann, kontinuierlich in so einem Betrieb zu arbeiten. Das zweite war ein paar Jahre später, das war dann eigentlich eine Arbeitslosenerfahrung. Wir waren dann damals, kann ich ja sagen, bewusst arbeitslos, weil wir ein politisches Projekt hatten in Potsdam und haben dann aber, weil wir die meisten halt gucken mussten, dass wir den Druck vom Arbeitsamt und vom Hals hatten, und das war praktisch ein bisschen von der anderen Seite geguckt, hatten wir damals irgendwie eher eine Auseinandersetzung, die Zumutung vom Arbeitsamt irgendwie uns organisiert vom Hals zu halten, und haben dann irgendwie eher so Sachen auf dem Arbeitsamt gemacht. Das war mal, aber auch das war eine Erfahrung, was gut getan hat, dass das damals noch zumindest irgendwie relativ breit irgendwie von der Szene getragen worden ist, denke ich, was in den letzten Jahren leider nicht mehr so ist.
Die Verbindung von Arbeit und politischer Tätigkeit in deiner Erfahrung, Eddie?
Ja, wie gesagt, ich bin Mitte der 70er in diese Arbeitswelt eingestiegen. Also lohnabhängig beschäftigt, nenne ich das gern. Ob es einen glücklich macht, ist was anderes. Aber ich glaube, es geht darum, um Öffentlichkeit zu schaffen. Das hatte ich mal ein paar Jahre auch hier an diesem Radio versucht. Unabhängig was, ich glaube, die Öffentlichkeit zu schaffen oder die Rechte der Arbeitnehmer müsste unabhängiger laufen, wie das, was die Gewerkschaften wollen. Da geht es in den Betrieben, denke ich, haben die Leute Rechte, und für die muss sich jemand einsetzen. Und so wurde ich relativ früh Jugendvertreter, später lange Zeit Betriebsrat, in unterschiedlichen Betrieben mit unterschiedlichen Fragestellungen. Die Anfang der 80er Jahre fand ich so, weil du nach einer so prägenden Geschichte gefragt hast, vielleicht als die Kali-Kumpel mal hier waren und hier mal den Hungerstreik, wo Bischof Verrode dann dieser Hungerstreik war und die Leute inhaltlich sich ganz stark mit diesen Geschichten auseinandersetzen, fand ich sehr spannend, sehr interessant, so, wie weit es geht und wie weit auch die andere Seite geht oder so. Das ist immer die Frage. Dazu brauchst du ein wenig Rückgrat, dazu brauchst du ein paar Leute, die sich nicht gleich erschrecken lassen. Und ja, das versucht man vielleicht tagtäglich. Die letzten Jahre spannend war nochmal ein wilden Streik so bei Opel, der völlig für die Gewerkschaften und für die anderen aus dem Ruder lief, weil es ein Streik von ihnen war. So, wenn sowas noch entsteht oder so, dann denke ich, ja, dann ist es auch eine ganz große politische Arbeit. So, oder diese Leute dann zu sagen, oder dass auch ein zweiter Betriebsratsvorsitzender bei Opel dann zurückgetreten ist, weil er von Anfang an wusste, was dann auch hinterher läuft oder so. Und dann hat er auch gesagt, okay, da würde er nicht mitmachen. Sowas finde ich dann schon noch, wer mit wem taktiert und wohin es am Ende des Tages geht.
Der klassische Ort der Verbindung von Arbeit und Aktivismus, die Fabrik. Aber vielleicht auch an dich, weil du jetzt, Eddie, schon ein bisschen über politische Intervention in der Fabrik gesprochen hast auch. Erreicht man da denn noch eine breite Bevölkerungsschicht? Wird da nicht in der hiesigen Zeit nicht nur die privilegierte Gruppe derer aktiviert, die überhaupt noch einen längerfristigen Arbeitsplatz in der Industrie bekommen haben?
Ja, du sagst schon, längerfristige Arbeitsplätze, die sind heute aus dieser neuen Arbeitswelt quasi verschwunden. Es gibt die Teilzeit, es gibt sehr viel prekäre Beschäftigte, nenne ich sie gerne. Es gibt Leasing, es gibt irgendwie welche Trainees, es gibt ganz unterschiedliche, es gibt befristete Arbeitsverträge. Kein Mensch kriegt mehr heute einen Arbeitsvertrag, er geht nicht in eine Firma und sagt, du kannst hier bleiben, weil ich Arbeit habe. Ne? Ich sage, okay, wir können einfach deine Probezeit mal ein paar Jahre ausweiten. Ne? Wenn man sich das anschaut heutzutage, dann haben wir eine Gesetzgebung, eine Öffnung dieser Sache, wo man sagt, okay, ich kann über Sachgrund, kann ich Leute heutzutage in befristete Arbeitsverhältnisse nehmen, da kann er bis zur Rente gehen. Da gibt es überhaupt nichts, was dich daran hindert und so. Und ich glaube, dazu muss es irgendwie eine Arbeit geben, oder es muss ein paar Leute geben, die darauf achten, die sich in diesem Betriebsverfassungsgesetz auskennen, die ein paar Lücken kennen und da irgendwo was dagegen tun oder so. Ich meine, diese Arbeitsverhältnisse sind, wie sie sind. Ich weiß nicht, die Gesellschaft hat sich jetzt ein wenig mokiert oder ein wenig aufgestellt gegen Leiharbeit. Die Gewerkschaften, die es mit verursacht haben, haben ihre Rückzieher gemacht. Aber ob es zu der großen Revolution kommt, weiß ich jetzt nicht, weil du das vorhin gesagt hast. Aber wichtig ist schon, ja, die Leute sind jeden Tag auf der Arbeit und da passiert einiges. Ne? Und da sind sie im Schnitt 8 oder 10 Stunden und das täglich. Ne?
Hadi, reicht die Arbeitszeit, die man jeden Tag zusammen verbringt, vielleicht im Bewusstsein, bald rausgeschmissen zu werden, aus, zusammen mit der Kenntnis seiner Rechte am Arbeitsplatz? Oder ist für dich die Fabrik nicht mehr der Ort des politischen Handelns? Du hast ja gesagt, du warst früher da, jetzt nicht mehr.
Ich bin schon lange nicht mehr in der Fabrik und beobachte das halt eben so von außen. Aber ich glaube, dass man der Eddie auch sagt, war auch in den 80er oder 70er Jahren, wo ich in den Fabriken war, eigentlich nie so anders. Du hattest immer, zumindest in dem Bereich, wo ich da tätig war, also immer als Hilfsarbeiter, immer schon diese prekären Arbeitsverhältnisse gehabt, wo du also tatsächlich von jetzt auf eben aus auf die Straße gesetzt werden konntest. Und deswegen gab es auch immer aber dieses Bedürfnis, dagegen jetzt vorzugehen. Das hat sich auch heute nicht geändert. Deswegen glaube ich, ist es auch heute immer noch wichtig, an diesen Punkten Schritt für Schritt zu arbeiten. Du hast ja das Problem in der Fabrik, das war damals so, das wird heute, hat sich das vielleicht ein bisschen geändert, aber damals hast du ja immer, wenn man so will, zwei Fronten kämpfen müssen. Wenn du zumindest auf der Seite der, sag ich mal, Arbeiterklasse standest, du musstest immer gegen den Kapitalisten kämpfen und du musstest immer gegen die Gewerkschaften kämpfen, weil das war immer eine Auseinandersetzung natürlich auch gegen eine bestimmte Art von, wie man früher sagte, Arbeiteraristokratie, in so einem Betrieb natürlich auf Seiten jetzt von dem Betriebsrat oft auch. Vertrauenskörper waren oft ein bisschen revolutionärer als eben diese Betriebsräte. Aber diese Auseinandersetzung musstest du auch immer führen. Das war aber auch eine spannende Auseinandersetzung, weil du hattest natürlich eigentlich dann die Widersprüche sehr schön schroff im Betrieb darstellen können. Und soweit ich das eben damals so mitbekommen habe, war es im kleinen Maßstab auch immer oft mit von Erfolg. Du hast immer Leute gewonnen, die gesagt haben, du hast recht, da steht einer ein, der ist eben da, und da konntest du immer einen kleinen Kreis um dich rum sammeln. Du hattest nie, also ich habe zumindest nie die Erfahrung gemacht, dass du jetzt so große Massen mobilisieren konntest. Manchmal in so Streiks, Tarifauseinandersetzungen, da ging das ein bisschen besser, aber sonst war es immer ein kleinerer Kreis, aber ich fand es immer ein Erfolg, wenn du halt so einen Kreis hattest. Oft war es dann der Vertrauenskörper, der dann drangsaliert wurde von der Gewerkschaft, wenn er zu wild wurde. Aber du hattest immer so eine, also ich hatte immer so ein Erfolgserlebnis gehabt, und ich glaube, das ist heute auch noch wichtig, dass man auf die Art und Weise davor geht im Betrieb.
Wir haben jetzt über wilde Streiks schon gesprochen. Hauptsächlich hat sich jetzt die politische Tätigkeit, über die wir geredet haben, auf die Produktion bezogen. Sind Arbeitskämpfe denn überall genauso möglich überhaupt wie in der Produktion, von der sich die Arbeitenden vielleicht leichter distanzieren können als zum Beispiel im Dienstleistungsbereich wie soziale Arbeit oder notwendiger Gesundheitsversorgung? Alex, vielleicht an dich die Frage, der du im Gesundheitsbereich beschäftigt bist?
Ja, wobei ich vielleicht dann gleich eher nochmal zurückkommen will, weil klar, man kann immer lang reden über, kann man denn im Krankenhaus streiken, und ist es nicht viel einfacher, an einem Fließband zu streiken. Aber klar ist ja erstmal irgendwie, heutzutage ist die Arbeit in so einem Krankenhaus, um das Wort aufzugreifen, ja genauso fabrikmäßig organisiert, irgendwie, als wie es, das ist eine Fließbandpflege da in so einem Krankenhaus, und das ist genauso eine automatisierte Produktion, und nicht genauso, aber so für Empfinden der Leute, die da arbeiten. Und natürlich gibt es spezielle Probleme, wie man in so einem Krankenhaus muss man anders streiken wie in so einer Autofabrik. Aber ich würde vielleicht lieber noch einen anderen Punkt aufgreifen, ne, den du hast gesagt, irgendwie genauso richtig, so aktiv zu werden. Ne. Und ich glaube, was ich immer so wichtig finde, klar, man hat, glaube ich, auch zu besten Zeiten nie jetzt so die Massen gerissen, so, ne? Aber ich glaube, es kam ja immer darauf an, dass der so handlungsfähige Gruppe, ein handlungsfähiges Kollektiv irgendwie aufbauen kannst in deinem Umfeld, ne? Und vielleicht um den Link irgendwie zu uns oder zu den Linken zu machen, ne? Was ich da immer so ganz wichtig finde, dass das praktisch so diese Rolle, die diese Leute, die auch in den 70er und vielleicht bis in die 80er Jahre in den Betrieben waren, das war ja eine ganz wichtige, ne? Wir haben ja in der Wildcat irgendwie dieses Buch besprochen von dem Jan Ole Arps, der hat vor einem Jahr da so ein Buch rausgebracht über Betriebsintervention in den 70ern, wo er das sehr als Scheitern so besprochen hat, ne? Und wir haben danach nochmal sehr viele Interviews gemacht mit Leuten den älteren Leuten aus unserem Kreis, die damals dabei haben, ne? Und die eigentlich sehr frustriert waren, dass es dann sehr früh eigentlich so die Parole aus den organisierten Großvereinen damals oder den politischen Organisationen, dieser Rückzug aus den Fabriken so ein bisschen eingeläutet worden ist, und die ja über die Jahre, die tauchen teilweise jetzt erst auf, irgendwie weiter irgendwie aktiv geworden sind. Und ich denke, das ist, denke ich, ist eine Diskussion, die heute wieder geführt werden müsste. Wie kann man praktisch auch eine Linke irgendwie, die sich ja, wie er ja in der Einleitung gesagt hat, irgendwie sich sowieso ums Geld verdienen kümmern muss, irgendwie, ne, das dann auch wieder in einer diskutierten, analytischen, kollektiven Form vor allen Dingen wieder anpacken.
politischer Aktivismus und Lohnarbeit. Ihr hört RDL Kontrovers, die Debattensendung. Noch einmal der Hinweis, ihr könnt euch gerne einschalten in die Debatte. Und zwar könnt ihr anrufen unter der 0761 31 028. Ja, politischer Aktivismus und Lohnarbeit. Hier vielleicht erst auch die Frage, ist Arbeit hier und heute überhaupt die zentrale Konfliktlinie, an der entlang gesellschaftliche Veränderungen entstehen? Oder sollte man Zeit und Kraft nicht eher am Arbeitsplatz einsparen, um sie an anderen Schauplätzen zu nutzen, wie in der Auseinandersetzung um öffentlichen Raum, ums Wohnen, um Sexismus, Rassismus etc.? Im Moment haben ja auch weltweit die ganzen Platzbesetzungen, Konjunktur. Eddie?
Also schaut man sich Spanien an, dann denke ich, okay, also da berichtet ja die Medien oder ihr ja auch, und man spricht sofort auch in linke Medien und sagt, okay, hier haben so viele Leute keine Arbeit. Ne? Also dann müsste ich sowas erstmal wechseln. Ne? Man redet immer, diese Gesellschaft definiert sich über Arbeit und über Geld. Das ist, glaube ich, weltweit auch so eine große Geschichte, die getragen wird. Wie auch immer. Und dann, wenn die Leute, sage ich jetzt, wenn es anders organisiert wäre oder so, aber wie irgendwas zu essen und zu wohnen braucht man und so. Und entweder sind alle selbstständig oder arbeiten in irgendwelche Alternativbetriebe, das ich natürlich gut finde, aber die Frage ist, kann man dann davon leben oder ist es dort noch, sind die Bedingungen ganz ähnlich wie in einer Lohnarbeit oder sind sie noch beschissener? Also da tun sich ein paar Fragen auf, die ganz ähnlich sind. Und wenn diese Gesellschaft, wenn da jetzt wirklich auch in anderen Ländern viel passiert und die Problematik, die du genannt hast, teile ich auch. Aber ich glaube, die Masse gehen erst da auf die Straße in den Ländern, weil sie jetzt erst einmal von ihrem Geldbeutel oder von der Bank betrogen wurde. Das ist so ein zentrales Thema. Und andere fordern noch ihren Arbeitsplatz und andere ihre Wohnung. So, weil sie die verloren haben und vielleicht verspekuliert oder wie auch immer. Aber es hat ja immer, ich glaube, das ist nur ein Kreis, in dem wir dann rumrennen. Also da werde man nichts ändern und die Leute auch nicht oder so. Es wird irgendjemand anders geben, der das wieder leidet oder schon im Hintergrund wartet und es dann irgendwas anderes verspricht. Ich glaube nicht, dass sich da was ändert, also gesellschaftlich.
Also ich glaube, du kannst es nicht trennen, diese Frage, weil du bist ja sozusagen dem ausgesetzt. Wenn du jetzt in einem Betrieb arbeitest, egal in der Fabrik, im Krankenhaus oder weiß der Henker wo, bist du den kapitalistischen Bedingungen ausgesetzt. Du wohnst in irgendwelchen Wohnungen, die Mieten werden immer höher und weiß der Teufel was. Auch dort bist du diesen kapitalistischen Bedingungen ausgesetzt. Also man kann das meines Erachtens überhaupt nicht trennen, dass du sagst, ich kümmere mich jetzt gar nicht um, da arbeite ich zwar in der Fabrik, verdiene jetzt mein Geld und blende das alles aus, was ich für Unterdrückung in diesem Laden ausgesetzt bin, und wie der Eddie sagt, da bist du einen erheblichen Teil von deinem Leben, bist du dann da drin. Auch wenn du nur 4 Stunden arbeitest oder so, ist das auch lang. Und bist dem ausgesetzt, und da kannst du nicht sagen, es interessiert mich nicht, ich gehe jetzt lieber auf die Demo da und kümmere mich um irgendwie Wagenplätze oder sonst irgendwas. Das finde ich brutal. Also wenn du so einen Bruch hinkriegen würdest, ist es ein brutaler Bruch.
Das ist aber der Großteil der Realität der linken Szene, würde ich sagen.
Aber ich finde es trotzdem schade, wenn das so wäre, wenn es sich so entwickeln würde, weil du musst natürlich in diesen beiden Feldern, wenn du diesem ausgesetzt bist. Jetzt kannst du natürlich andersrum sagen, wie ich zum Beispiel, ich bin dem jetzt gar nicht ausgesetzt, diesem kapitalistischen Lohnausbeutungsprozess, weil ich arbeite jetzt hier in diesem Alternativbetrieb unter ganz anderen Bedingungen. Da kommt das gleich rein, was du ja auch gesagt hast. Ist es nicht auch da so, dass du da eigentlich ausgebeutet wirst in gewisser Weise? Also diese berühmte Selbstausbeutung in diesen Alternativbetrieben. Da kommen wir aber in die Debatte rein, die ja auch schon uralt ist. Baut man, wie man früher sagte, revolutionäre Stützpunktgebiete auf? Ist das wichtig? Das heißt, du entziehst dich dem kapitalistischen Lohnarbeitsmarkt und versuchst eben hier in Form von irgendwelchen halt so Kreta-Fabrikprojekten und so aufzubauen. Das ist vielleicht eine Debatte, die man nachher nochmal so aufbauen könnten, ob das eine Lösung wäre, dieses Kollektiv aufzubauen, Kollektivbetriebe, Kollektivfirmen. Das haben viele immer wieder versucht. Heftige Auseinandersetzung in der ganzen, ich nenne das mal einfach linke Bewegung,
von Anbeginn an zwischen dieser Versuch, eben solche Produktionsgenossenschaften aufzubauen versus eben, dass du im Kapitalismus bist. Also die Marxisten sagen, das geht nicht, weil du bist halt im Kapitalismus sowieso immer ausgesetzt. Deswegen kannst du sowas nicht machen, aber du kannst natürlich schon argumentieren. Also Mao Zedong hat gesagt, revolutionäre Stützpunktgebiete aufbauen. Die Autonomen nannten das in den 80er Jahren warme Gebiete aufbauen, da wo ich mich wohlfühle, also eben hier so Strukturen zu machen, wo du dich denen eben zumindest mal eine Zeit lang entziehen kannst. Aber wenn du in so einer Fabrik oder dann, egal was für ein Ding da arbeitest, dich dann zu entziehen, das fände ich jetzt ziemlich falsch.
Alex, weil du vorhin das auch angesprochen hast, dass der Erfolg der Fabrikintervention als zu gering beschrieben wird. Du hast gerade auch das Buch von Jan-Ole Abs angesprochen. Das eignet sich vielleicht, um diese beiden Aspekte zu verbinden. Da wird doch auch eine Entwicklung genannt, weg von der Fabrik hin zu eben anderen Kämpfen, hin zu Hausbesetzungen, zum Aussteigertum, über das wir jetzt gerade diskutiert haben. Kannst du da einen Punkt festmachen? Wie ist das passiert und warum? Und lag es nicht doch an einem Misserfolg der Arbeit in der Fabrik? Lässt sich das irgendwie verorten?
Ja, ein Misserfolg. Genauso könnte man sagen, wir waren zu erfolgreich. Es hat irgendwie seit Ende der 70er Jahre natürlich einen riesigen Backslash gegeben. Es hat irgendwie die Deregulierung des Arbeitsmarkts gegeben, die ganze Einführung von den Sachen, die heute alle schon gefallen sind, prekäre Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit und. Und es hat natürlich dazu geführt, dass einfach so die Angst um den Arbeitsplatz, die Verunsicherung enorm zugenommen hat. Und es hat natürlich die Bedingungen verschlechtert. Aber ich weiß gar nicht, ob man damit den Rückzug der Linken aus den Betrieben erklären kann. Das hat sich doch auf anderen Ebenen abgespielt. Das wurde einfach in den für die Autonomen war das doch eigentlich nur in der Minderheit irgendwie ein Feld der Aktivität gewesen, noch in den 80er Jahren. Das waren die eigenen Nischen. Da war doch damals schon immer die Vorstellung, man wohnt in den eigenen Nischen und die wachsen dann halt irgendwie zusammen und machen zum revolutionären Archipel oder irgendwie so. Ne? Und ich denke, die seit 2008 irgendwie, ich meine, mit dieser Krise hat sich doch einfach gezeigt, wir können uns gar nicht aussuchen, ob uns dieses Feld der Arbeit oder der Lohnarbeit oder wie auch immer wir das jetzt fassen, nun links liegen lassen oder nicht. Es ist ein Problem, ist, finde ich, so, du hast gesagt, man kann es nicht, aber den Großteil der linken Szene tut es. Das liegt auch, finde ich, daran, dass ein Großteil der linken Szene es auch tun kann, weil sie einfach, ich sage es einfach, Akademiker eher in den akademischen Jobs drin sind, ne, und insofern eigentlich diese Probleme anders haben. Ne, man könnte jetzt über die neue Selbstständigkeit reden, die es auch irgendwie natürlich in dem Bereich gibt, aber trotzdem unter Strich irgendwie sind sie in anderen Arbeitsverhältnissen drin oder mit Absicht sehr prekäre Arbeitsverhältnisse gewählt haben, in denen es dann möglich ist, sich irgendwie vor dem Hintergrund von der Konsumkritik, von billig wohnen, billig reproduzieren, leisten können, noch in den restlichen Alternativbetrieben oder als Jobber noch mit schlechten Stundenlöhnen, über die sonst niemand irgendwie sich zu reproduzieren. Ne. Das sind, glaube ich, so zwei Realitäten, die man beide überwinden muss. Ne.
Hadi, du hast schon gesagt, du arbeitest jetzt in Alternativbetrieben. War für dich der Rückzug aus den in Anführungszeichen normalen Betrieben jetzt auch rückblickend gesehen ein Eingeständnis einer Niederlage, was die Betriebsinterventionen angeht?
Also das ergab sich aus den Zeitläufen. Da war jetzt eigentlich so zunächst mal kein bewusster Wille dahinter. Ich bin nach Freiburg gekommen und habe angefangen zu studieren und bin dann zum Radio gekommen. Und daraus hat sich dann eben, weil ich das eben jetzt auch als ein wichtiges Projekt ansah, es war für mich natürlich auch neu, weil da, wo ich herkam, gab es diese Art von selbstverwalteten Betrieben nicht. Also man muss ja immer so sehen, du kämpfst in dieser Fabrik natürlich mit einem bestimmten Ziel. Du machst es ja nicht nur, also ich machte das nicht so. Und alle, die, wo ich daherkomme aus den politischen Gruppen, machten das nicht, weil sie jetzt einfach nur so gegen den Kapitalismus waren. Du hast natürlich auch dahinter ein Vorbild gehabt, wo du hin wolltest, wie so ein Betrieb eigentlich zu organisieren wäre, also auch von den demokratischen Strukturen her und wo es dann letztendlich auch in welche Gesellschaftsform das hinführen sollte. Das war mit da drin in dieser Auseinandersetzung. Jeder Lohnkampf war nicht einfach nur ein Lohnkampf.
um höheren Lohn, sondern es war natürlich ein Schritt hin zur Revolution. Das ist ja das, was man da mitdenken muss bei dieser Auseinandersetzung, vor allen Dingen aus den 70er Jahren und dem Bruch, der dann folgt. Der hat natürlich eine erhebliche Auswirkung gehabt, als dann klar wurde, dass das Proletariat nicht dort sozusagen die Rolle spielt, die man ihm gegeben hatte in diesen, vor allen Dingen den K-Gruppenbewegungen, wo ich daherkam. Und das war natürlich dann für viele ein Problem, als sich das dann sozusagen herausstellte. Und wenn du dann natürlich in so ein selbstverwaltetes Unternehmen kommst wie hier oder überhaupt diese ganze Szenerie erstmal kennenlernst, dann bist du erstmal natürlich in der Situation, wo du sagst, ja, eigentlich, da wollte ich ja hin. So sollte es ja dann organisiert werden. Das Gleiche, alle haben die gleichen Rechte, alle haben das gleiche Mitspracherecht, alle haben eben das Organisationsrecht und was alles dazugehört. Du bist nicht eben irgendwelchen Kapitalisten dort ausgesetzt, sondern kannst dich erstmal so tatsächlich relativ frei bewegen in einer Form, wo du dann natürlich noch in einer noch besseren Situation musst, wo du ja weiterhin politisch praktisch aktiv bist, nicht nur in so einem Alternativbetrieb, sondern du machst natürlich auch weiter in diese Politik außerhalb. Und das fördert erstmal, wenn du aus diesem Bruch herauskommst, der da eben die 70er, 80er Jahre für die Kommunisten vor allen Dingen war, also die K-Gruppenbewegung, wo ich hier komme, ist das erstmal sozusagen eine Situation, wo du sagst, okay, jetzt kann ich mal wieder frische Luft atmen und halt eine Struktur aufbauen, wo ich dann auch was reinsetzen kann, was hoffentlich langfristig dann auch tatsächlich neue Strukturen bringt und dann immer, und das schwingt dann eben mit, das gute Beispiel eben für andere, die jetzt unter anderen Bedingungen auch kämpfen müssen und dann eben auch sehen, aha, es gibt also nicht nur die Utopie, sondern sie ist halt schon konkret geworden in diesem kleinen Bereich. Das ist so natürlich in gewisser Weise auch ein Rückzug. Ich hätte hier ja auch in Fabriken gehen können. Ich war ja auch in der IG Metall hier anfangs, als ich von Koblenz kam. Und es war für mich auch ein interessantes Erlebnis, wo ich in Elli zum ersten Mal, das war glaube ich 86, wo auf einer Vertreterversammlung als Protestler, das war glaube ich die Vertreterversammlung, wo der jetzige Bevollmächtigte gewählt wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich ihn dann so, wo er dann tatsächlich dann die Interessen, um die es wirklich ging, dann darstellte und die Kritik auch daran äußerte, wie solche Verfahren zum Beispiel, wie so eine Wahl da abging. Also das, da war ich noch drin, habe mich aber tatsächlich Stück für Stück da rausgezogen, weil es auch äußerst schwierig war in der Freiburger IG Metall gute Arbeit zu machen. Ich war da in der Bildungsarbeit tätig und habe mich da schon in heftigen Auseinandersetzungen stellen müssen über das, was ich da zum Beispiel jetzt in diesen Seminaren, die wir da gemacht haben, so alles vertrete. Und das stieß oft auf erheblichen, auf andere Meinungen im Vorstand.
Es sieht so aus, dass wir uns darauf geeinigt haben, Arbeit ist immer noch ein zentrales Feld für politische Tätigkeit. Und es geht schon darin über, dass wir uns darüber verständigen, wie man dort politisch tätig sein kann, wo die Ansatzpunkte sein müssen, welches die Ziele und Leitlinien. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen jetzt eine Musikpause und kommen dann zu diesem zweiten Teil.
Und vorher noch mit dem Hinweis, in der Musikpause seid ihr aufgefordert, euch an der Debatte zu beteiligen, anzurufen 0761 31 028. Thank you.
politischer Aktivismus und Lohnarbeit intervenieren, strikt trennen oder lieber politische Projekte aufbauen? Das war so ganz in groben die Frage, die wir uns heute gestellt haben bei RDL Kontrovers, der Debattensendung bei Radio Dreieckland. Und die Debatte, die wollen wir jetzt fortführen. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wo der Ort für politische Aktivität überhaupt sein kann, ob das immer noch die Arbeit ist oder nicht. Und es herrschte große Einigkeit unter unseren Diskutanten Eddie, Alex und Hardy. Arbeit ist immer noch zentral in einer kapitalistischen Gesellschaft. Allerdings ist sich die politische Linke dessen nicht immer bewusst genug, sondern zieht sich gerne in ihre Nischen zurück. Daher ist die Intervention am Arbeitsplatz nicht unbedingt stark, aber trotzdem wichtig. Wo kann man sich bei politischer Arbeit engagieren? Entweder im kapitalistischen oder im Alternativbetrieb. Beides hat seine Stärken und Schwächen. In einem Alternativbetrieb kann Mensch frei arbeiten. Idealerweise kann auch ein positives Beispiel aussenden, wie es anders gehen kann. Andererseits kann der Alternativbetrieb auch einen Rückzug aus der Realität der restlichen Gesellschaft bedeuten. Und in der Fabrikarbeit, wo man auf diese Realität genau stößt, da, so hat sich jetzt gerade am Ende die Debatte zugespitzt, da stößt ein politisch Aktiver, eine politisch Aktive auf ein ganz großes Problem, und das ist die Gewerkschaft. Eddie, du, der du auch jetzt aktuell gerade im Betriebsrat aktiv bist, wie kannst du mit diesem Problem umgehen? Komm mal um die Gewerkschaft herum. Lässt sich da unabhängig von ihr tatsächlich heute noch etwas organisieren?
Also organisiere bestimmt. Wo sie die große Hand drin haben, die Gewerkschaften, das sind über die Tarifverträge, und die Tarifverträge haben halt so diese gesetzliche Rangordnung. Also die stehen dann meistens noch über dem Arbeitsvertrag und so, und dann manche Sachen darf man als Betriebsrat nicht regeln, weil das Hoheit der Gewerkschaft ist, als der Tarifparteien und so. Aber den Einfluss kann man nehmen, und ich glaube, es ist wichtig, auch aufzuzeichnen, wie löchern denn auch Tarifverträge sind. Also man macht immer eine Öffnungsklausel und einen Zusatz zum Tarifvertrag, und dann ist alles, was da drin steht, auch wieder locker, sage ich jetzt einfach. Oder man findet so wieder eine Einzelvereinbarung für das Problem Uniklinik oder wie auch immer, und die Mitarbeiter haben zwar ihr Büchle, wo sie drin sind, und die Gewerkschaften sagen, okay, wir hätten einen Tarifvertrag, aber wir haben dann einen Pforzheimer Vertrag und wir haben irgendwo anders an anderer Stelle was abgeschlossen. Das ist vielleicht alles da. Wie gesagt, die gesetzliche Rangordnung ist halt so, dass Tarifparteien was entscheiden können, ne? Ob es um den Lohn geht, aber man kann immerhin noch gewisse Sachen obliegen dann den Betriebsparteien, und dann, denke ich, ist es auch wichtig als Betriebsrat eine eigene Arbeit und eine eigene Geschichte aufzufahren. Wenn ich sage, dass man im Betrieb oder man glaubt, dass eine Flexibilisierung der Arbeitszeit was Gutes ist, dann setze ich stark dagegen. Ich glaube, das ist die schlimmste Geißel, die man je erlebt habe, ist diese Flexibilisierung. Wir beuten die Leute aus, wir machen die Fabriken auf von morgens bis abends zu ganz günstigen Preisen. Die Leute glauben daran, dass sie, wenn sie jetzt noch überall hinrennen können und der Arbeitsmarkt für sie noch oder die Arbeitsgeschichte noch größer wird, und sie hätte irgendwie zwischendrin eine halbe Stunde frei oder habe vielleicht mehr frei, weil es gerade keine andere billige Arbeit noch gibt, dann glaube ich nicht. Also ich bin Großverfechter ich bin stark dagegen, dass mir diese Flexibilisierung, die muss, glaube ich, wieder eingegrenzt werden. Wie gesagt, die Gewerkschaften habe ich jetzt wieder gemerkt, viel zu spät, dass diese Leiharbeitsgeschichte auch nicht die richtige ist. Aber trotzdem geht es darum, im Betriebe dort zu arbeiten. Man kann die Leiharbeit nicht verhindern, das ist klar. Da gibt es auch Regelungen, da hat man als Betriebsrat nicht viel zu sagen. Aber man kann sich die Geschichte anschauen. Wer wurde denn vorher gefragt, bevor ein Leiharbeiter kommt? War man beim Arbeitsamt, hat man die Schwerbehinderte betrachtet und. Das passiert in Betrieben zu 95% gar nicht. Die rufen dort an und dann kommt irgendeine Leasingkraft, die dasteht, und dann kann man als Betriebsrat sagen, nee, die Person kommt nicht. Also es gibt eine Anhörung, es gibt gewisse Fristen, da muss man die als Betriebsrat vorkriegen, und dann kann man sich in die Personalpolitik einmischen. Also ich versuche zumindest immer noch mit ein paar Kollegen zu verfechten, dass wir sagen, für eine feste Stelle, die es vorher im Betrieb gibt, da gibt es auch keine Leasing. Ne? Also Firmen reden von Flexibilität, die heute in Unternehmen, vielleicht auch Uniklinik, weiß jetzt nicht, wie es in der Pflege aussieht, aber die reden von 30% Flexibilität, die sie gern hätten. Ne? Und da ist unsere Aufgabe als Betriebsräte oder auch als andersdenkende Menschen, dass wir sagen, nee, diese Flexibilität dämmen wir ein. Wir sind schon durch unsere Zeitkunde sehr lange in Firmen. Und da brauchen wir nicht diese Flexibilität, was ich vorher genannt habe, mit diesen ganzen Arbeitsverhältnissen. Das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit. Da ist der Ansatz, ich glaube, wo man auch mit Menschen ins Gespräch kommt. Und ich sage, ab und zu geht es vielleicht auch darum zu sagen, das Leasing-Thema einzudämmen und damit vielleicht auch mal ein oder andere Kollege auch mal gehen muss oder so, weil es dann zu hart wird. Aber ich glaube, so eine Politik muss klar gemacht werden, dass wir sagen, diese Verhältnisse wollen wir nicht. Es geht nicht um die einzelnen Menschen, aber dass man diese Verhältnisse versucht wieder zu verdrängen, unabhängig, auf was sich Gewerkschaften oder andere einigen. Man hat einen eigenen Standpunkt und den sollte man bei jeder politischen Arbeit immer noch, egal was man tut, treu bleiben, zumindest so. Sonst kann man morgens nicht mehr aufstehen oder sich nicht mehr anschauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und weil wir vorher gesagt haben, wenn die Linke, ich meine, wenn wir sehen, jetzt macht man hier in Freiburg ein Netzwerk Recht auf Stadt, da laufen wir ja auch durch die Gegend als irgendwelche linke Leute und versuche so, was weiß ich, den Wohnungsmarkt oder das Wohnen zu retten, ne? Und stoße dann irgendwie wieder drauf, weil man dann nicht diese Betroffenen finden, ne? Die zwangsgeräumt werden oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, ganz ähnlich geht es uns vielleicht zu dieser Arbeitswelt oder zu dieser prekär Beschäftigten oder wie auch immer. Ne? Die FAU gibt es ja auch oder so. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt die jetzt zu dieser Gruppe hat oder ob man da was anderes aufbauen kann. Ich glaube schon noch, dass es wichtig ist, dass wir dort, wo stinkt, auch unser Maul aufmachen und sagen hier und unsere Rechte wahrnehmen. Es gibt ein paar Geschichten, wie ich versucht habe zu erklären. Da kommen wir rein, da können wir diskutieren, da kommen sie auch nicht umhin. Wenn man stark ist und manches aushalten kann, dann geht's. Oder so.
Alex, du meldest dich schon?
Ich melde mich schon, ja. Also ich empfinde irgendwie jetzt gar nicht jetzt irgendwie in die Gewerkschaft jetzt als, ich schieb's mal zu, jetzt als Hemmnis, dass die irgendwelche Leute von irgendwas abhalten, ne? Wir haben eher das Problem, dass sich aufgrund des veränderten Arbeitsmarkts, auf der veränderten Situation sowieso wenig tut, was sich teilweise geändert hat irgendwie in den letzten 2-3 Jahren durch die Entwicklung der Krise. Ich denke, und jetzt große Aussagen zu treffen über die Leute, ich glaube, das können wir momentan gar nicht. Die Linke ist irgendwie auf diesem Feld irgendwie seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, abwesend. Ne? Und da würde ich jetzt mal, was jetzt auch die Existenz einer FAU irgendwie nicht ändert. Ne? Und ich glaube, es bräuchte da tatsächlich eine Diskussion darüber, wie man die eigenen Bedingungen, Lohnarbeit, ne? Wie man sich mal quert, die eigene Rolle, auch den eigenen Beruf mal hinterfragt. Sich auch mal, wir sind heute, glaube ich, wieder in einer Zeit gelandet, wo der Vater ist Arzt, der Sohn wird Arzt, der Vater ist Lehrer, die Tochter wird Lehrer und jetzt mal zuzuspitzen, mal landen wieder in der Situation, wo irgendwie alle wieder in den Rollen ihrer Elterngeneration landen. Und ich denke, das war immer ganz wichtig, dass es da Karrierebrüche gibt. Ich glaube, man kann nicht irgendwie Revolution und Karriere oder Revolution und bruchlos arbeiten, zusammendenken. Das funktioniert einfach nicht irgendwie. Ne? Und ich denke, zweitens haben wir irgendwie eine Situation, dass wir in Deutschland sich wieder prekäre Arbeitsverhältnisse und was weiß ich was aufgeweiht haben, das hast du alles gesagt, ne? Und haben insofern auch eine Chance eigentlich wieder auf diese Verhältnisse zu gucken. Ne? Und in dem Sinn, um das gleich mal vorne wegzunehmen, weil du vorher gesagt hast, jetzt Kollektive, ich glaube, das hat sich doch historisch irgendwie jetzt gezeigt irgendwie. Ne? Also die Alternativbetriebe haben das nicht geschafft. Ne? Das muss man wegen mir nicht wiederholen irgendwie, da fallen wir nochmal so auf die Nase irgendwie. Ne? Und stattdessen müssen wir, glaube ich, eine Diskussion führen, wie die Strukturen, die wir noch haben, wie man in denen wieder eine Diskussion führt, wie können wir uns in den Arbeitsfeldern, wo wir ja teilweise auch selber drinstecken irgendwie, wie können wir uns da was tun. Und da ist die Gewerkschaft nur in der zweiten Hälfte ein Problem. Das erste Problem ist, dass man erstmal diese Verhältnisse wieder kennenlernt, dass man irgendwie 3-5 Leute, man trifft sich nicht gleich mit 50 oder irgendwie, das ist immer der zweite Schritt. Ne? Und da erstmal wieder was ausprobiert. Ich glaube, und dann können wir vielleicht irgendwie, wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns vielleicht wieder hierher setzen und sagen, oh, das funktioniert nicht und jenes funktioniert nicht. Aber ich glaube, das Recht dazu, sage ich jetzt mal, haben wir momentan gar nicht irgendwie. Ne? Ich glaube, wir sind echt erstmal wieder in einer Situation, wo wir uns mal wieder anfangen müssen, uns auf dieses Terrain zu begeben.
Ne? Heißt, auch ohne die sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften ist die Situation in den Betrieben jetzt schon befriedet?
Habe ich jetzt nicht verstanden, deine Frage. Nee.
Also für eine Befriedung brauchst du im Moment gar keine Gewerkschaft?
Nee, das habe ich nicht gesagt irgendwie. Ne? Die ist nicht befriedet. Da hängt ein Haufen Unmut, ein Haufen Frust, ein Haufen Wut. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass sich die Leute irgendwie offen wehren oder dass es irgendwie zu sonst was ich was kommt. Da ist nichts befriedet.
Du hast gesagt, es braucht Karrierebrüche, damit es zu einer Reflexion der eigenen Position kommt und vielleicht auch zu einer revolutionäreren Stimmung. Ist es so eine Art Verelendungsthese? Muss es uns schlechter gehen, damit sich was ändert, dass der Sohn nicht mehr den Beruf des Vaters ergreifen kann?
Wenn ich jetzt irgendwie von der Linken ihre Karriere, das hat ja nichts mit Verelendung zu tun. Davon was reden wir denn? Das heißt aber damit zu tun, dass natürlich irgendwie politische Veränderungen und Revolution auch was mit einem persönlichen Risiko oder mit sowas zu tun haben. Ne? Und in dem Sinn können wir natürlich dann auch über unsere Strukturen reden, über WGs, über Kollektive, wegen mir über Wohnen in Mietshäuser-Syndikatsprojekten, dass das nicht zum persönlichen Opfertrip wird, sondern dass ich weiß, ich kann auch im Betrieb mal das Maul aufmachen irgendwie und mich hier eine Aktion machen. Und dann kriege ich vielleicht Probleme, aber ich muss nicht irgendwie die Schiss haben, wie vielleicht mein Kollege, der weiß, dann hockt er irgendwie alleine in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung und muss 1.000 Euro Miete allein stemmen, sondern ich weiß, ich habe da vielleicht irgendwie eine andere Situation und kann mich deswegen auch anders verhalten. Auf den Zusammenhang kommt es ja an, dass ich nicht irgendwo in so einem Haus hocke, ne, und mich halt schön freue, dass ich da hocke irgendwie und wenig Miete zahle, sondern dass ich das irgendwie dann auch wieder in diese Realität, wo du so, denke ich mal, zu optimistisch vorher zusammengefasst hast, wir sind uns hier vielleicht am Tisch einig mit dem Bereich der Lohnarbeit. Aber ich glaube, wenn wir hier die Tür verlassen irgendwie und ins Gelände gehen, irgendwie, dann findet man nicht so viele Leute, irgendwie, die uns da zustimmen würden.
Hadi, sind die Alternativbetriebe ein Ort, wo man sich so eine Grundsicherheit schaffen kann? Oder sind das vielleicht eher die Vorreiter von dieser Flexibilisierung in den Arbeitsmechanismen, die Eddie gerade so beklagt hat?
Also ich glaube, die Kapitalisten brauchen jetzt nicht die Alternativbetriebe, um irgendwie prekäre Arbeitsverhältnisse herzustellen. Das wissen die schon sehr gut. Das ist es nicht. Das liegt halt einfach an dieser Struktur von diesen Betrieben, dass die, also diese Alternativbetrieben, dass die einfach auch nicht viel Geld haben. Daraus ergibt sich natürlich in gewisser Weise ein prekäres Verhältnis, was du dann eben so durchspielst, aber du schaust eben, dass es einigermaßen dann auch funktioniert. Es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach das ausblendest, wie die wirkliche Welt dann so ist. Also hier, das ist auch die wirkliche Welt in den Betrieben. Also ich meine, gerade so ein Radio ist vielleicht jetzt nicht so, weil es sich ja auch sehr viel mit aktuellen Dingen beschäftigt, es ist ja eigentlich auch immer mittendrin in diesen ganzen Auseinandersetzungen. Aber es ist klar, dass du hier prekäre Arbeitsverhältnisse hast, aber sie sind auf Grundlage jetzt eben auch der kapitalistischen Verhältnisse so, dass du natürlich auch darum kämpfst. Wir müssen ja auch darum kämpfen, dass unsere Lohn- und Arbeitsbedingungen besser werden gegenüber anderen Kräften, die jetzt eben dafür sorgen, dass es solche Art von Radios oder Alternativbetriebe eben nicht geben soll. Das ist auch eine Auseinandersetzung. Wir stecken auch im Kampf. Es ist nicht so eine Rückzugsszene oder Zone, die wir hier haben, sondern wir sind da permanent heftige Auseinandersetzungen mit verschiedenen staatlichen Apparaten am Führen. Und von daher, glaube ich, ist es nicht so ein Trendprozess. Es ist halt auch ein Kampf eben gegen die Verhältnisse, die man führt. Wir ziehen uns hier nicht zurück, sondern machen es halt auf die Art und Weise auch weiter und unterstützen natürlich auch alle möglichen Kämpfe, die sonst wo führen. Also von daher, glaube ich, ist es...
Trotzdem halte ich, wenn ich unterbrechen darf, hier einen Unterschied, ob es in den 80er Jahren noch irgendwie teilweise gegen Versuche, Zwangsarbeit irgendwie durchzusetzen, noch Versuche gab aus der Szene, sich gegen diese Sachen zu wehren und an dem Punkt natürlich auch...
Wie gegen Zwangsarbeit zu wehren?
Zwangsarbeitsmaßnahmen vom Sozialamt zum Beispiel, ne, wo man praktisch irgendwie die gekoppelt hat, Arbeit und Sozialhilfe bei Erwerbslosen, wie es jetzt hier irgendwie ja in den letzten, wie hießen denn die ersten Projekte hier in Freiburg davon, fällt mir gerade nicht ein. Egal, aber damals wurden die noch praktisch, war man sich noch insofern einig, dass man was gegen diese Arbeit tut und hat sich dann auch geguckt auf dem Arbeitsamt oder in den konkreten Projekten, die da teilweise von den Ämtern angeboten ist, das gemeinsam zu organisieren, hat es zumindest gegeben, ne? Und da war in verschiedenen Städten, ne? Und das ist für mich politisch schon ein Unterschied, ob man dann hier als so eine Auseinandersetzung als Projekt irgendwo führt, wer kriegt dann sowas noch mit und inzwischen diese Arbeitsstelle selber in den Projekten drin hat, ne? Und klar hat, wir können dagegen gar nicht mehr, gemeint, wollen wir gar nicht mehr kämpfen, weil wir sonst unser Projekt gefährden. werden. Ich will gar nicht sagen, dass hinterher unbedingt rauskommen muss, dass man auf keinen Fall solche Leute hier beschäftigen darf. Aber es konnte ja nicht mal mehr darüber diskutiert werden, so ab wann diese Jobs hier, ich glaube seit Mitte der 90er Jahre sind die in Freiburg hier in vielen Projekten quasi normal geworden. Immer mit der Rechtfertigung irgendwie, hast du inzwischen unser Projekt im Sand und die anderen machen es ja auch und deswegen. Und darüber konnte ja nicht mal mehr kontrovers diskutiert werden. Da will ich gar nicht mal das Ende vorwegnehmen. Aber das, finde ich, war politisch schon katastrophal.
Wir haben jetzt immer wieder auch über Prekarisierung geredet in den Betrieben und Fabriken. War Mensch ja früher viel auf der Suche nach dem vielbeschworenen revolutionären Subjekt. Gewinnt diese Suche mit der jetzt voranschreitenden Prekarisierung auch in Deutschland wieder an Aktualität oder sollte Mensch dieses Konzept endlich in die Tonne kloppen, wenn es da nicht schon lange ist, Hadi?
Was für ein Konzept? Ich habe jetzt nicht zugehört.
Das Konzept des revolutionären Subjektes, die Suche nach dem revolutionären Subjekt. Gewinnt diese mit der voranschreitenden Prekarisierung wieder an Aktualität?
Also ich glaube, also für mich ist irgendeine Suche nach revolutionären Subjekten irgendwie weit fern von all irgendwelchen Geschichten. Also warum soll ich jetzt nach revolutionären Subjekten suchen? Das ist irgendeine abgehobene Debatte, also für mich zumindest. Sondern du hast ja diese vielfältigen Auseinandersetzungen dazu führen. Es gibt Leute, die machen das. Und während man eben sowas macht, schaut man zu, dass man möglichst viele gewinnt, die das dann auch machen. Also von daher ist das für mich jetzt überhaupt keine, also das war ja dann ganz, also ich habe das ja lange vertreten, also das ist ja sozusagen Grundstruktur für die politische Arbeit in den 70er Jahren gewesen, dass du natürlich einer bestimmten Gruppe dieses Ding jetzt zuordnest und sagst, die machen das dann schon, weil sie sind ja eben sozusagen das revolutionäre Subjekt. Aber das hat sich ja so herausgestellt, dass die wirklichen Verhältnisse sich da anders entwickelt haben und da muss man halt schauen, dass man unter diesen Verhältnissen jetzt sich da so entwickelt. So Debatten finde ich irgendwie heutzutage vollkommen überflüssig, weil man hat natürlich auch eine große Erfahrung, also wir stehen ja da wirklich auf 150, 200 oder noch länger, je nachdem, was du gucken willst, gibt es eine linke Bewegung. Also ich sehe das inzwischen sehr breit, ich bin überhaupt nicht mehr so eingegrenzt. Und da gibt es die vielfältigsten Formen von Auseinandersetzungen und Kämpfen, auf die man sich beziehen kann. Und wenn man das will, wenn man das noch so vorhat, steht dir da alles offen. Wenn du eben eine andere Auffassung hast, wie du jetzt sagst, du greifst die Linke immer so allgemein an. Ich weiß gar nicht, wen du jetzt genau damit meinst, weil für mich gibt es Leute, die sind in der Auseinandersetzung, darauf bezieht man sich und dann versucht man eben da was gemeinsam zu machen. Und die da nicht drin stecken, die sind halt auch dann eben erstmal nicht da. Also da muss ich mir jetzt nicht lange um mir Gedanken machen um die oder so, sondern man guckt eben, wo sind jetzt die entsprechend was machen und dann versucht man eben das, was man denkt, was jetzt so richtig ist in der jeweiligen Auseinandersetzung, da umzusetzen. So gehe ich da zumindest jetzt vor. Beklage aber nicht ständig, dass es irgendwelche Leute gibt, die irgendwie eine andere Richtung zum Beispiel einschlagen. Das ist jetzt diese moralische Geschichte, die ich ja wirklich gut kenne, die man früher eben so drauf hatte, fand ich auch ziemlich problematisch, weil damit hat man auch viele Leute verkrault und würde ich auch heute nicht mehr so anwenden. Das ergibt sich halt aus diesen Auseinandersetzungen, ob Leute hinzukommen oder nicht. Meistens ist es die Betroffenheit, die eben dazu führt, dass man jetzt eben sagt, okay, da muss man jetzt was unternehmen. Im Vergleich zu manchen Kämpfen, die wir in den 70er Jahren geführt haben, habe ich in den letzten Jahren eher den Eindruck, dass es vielfältiger geworden ist, dass die eben auf allen möglichen Ebenen Auseinandersetzungen stattfinden, die wichtig sind und notwendig sind. Und da waren wir viel zu einseitig, wie wir das in den 70er Jahren zum Beispiel betrieben haben. Und von daher glaube ich, bin ich jetzt gar nicht da so negativ eingestellt, wie es bei dir immer so rauskommt, dass die Linke, das ist ein Vorwurf, den ich ständig höre von dir, die Linke macht nichts. Sie hält sich raus, sie kümmert sich um nichts, aber es ist nicht definiert, was eigentlich die Linke jetzt sein soll. Meinst du jetzt die Partei, die Linke, oder wer ist das da?
Der rede ich jetzt gerade am allerwenigsten.
Ja, eben, deswegen muss man das so allgemein definieren. Also es ist schwierig.
Die tun das ja gar nicht mal, die reden ja darüber viel.
Ja. Ich glaube, eine wichtige Frage ist einfach in diesem ganzen Spiel, wie regelt man sein eigenes Leben? Ne? Und wenn die Leute jetzt, wie gesagt, wir kriegen das Wohnen nicht geregelt, dass es vernünftig und günstig ist, wir kriegen das Essen nicht geregelt, dass, und im Endeffekt sind alles Wechselautomaten. Ne? Wir kriegen da irgendwas, das Geld fließt wieder original zurück, wo es herkam, ne? Aus der dicken Tasche, die es vorher schon hatte und sowas. Und diese Frage sich zu stellen und zu sagen, können wir uns irgendwie jetzt, können wir die Ernährungsfrage stellen, können wir die Wohnungsfrage stellen und dann können wir noch schauen, wie man arbeitet oder was weiß ich. Aber wir kriegen irgendwie, wie soll man es regeln? Wir waren letzte Woche in Weingarten und hatten da mit Leuten unterhalten. Da reden Leute von Mietsteigerungen von 400 D-Mark mal bezahlt, sind jetzt bei 1100 Euro irgendwie im so einem Hochhaus. Da denke ich, was passiert denn hier? Ne? Wo sollen die Leute noch hin? Inzwischen kannst du ins Umland rennen, kannst du ein altes Auto kaufen und hierher fahren zur Arbeit. Das können wir nicht regeln, sage ich. Wir kriegen die Wohnfrage nur im Kleinen geregelt, zum Mietshäusersyndikat. Wir können, jetzt gibt es die Gartenkorb, die vielleicht versucht, die Essensfrage zu klären, so, aber auch nur in ihre Kreise. Und weil sich das noch nicht ausweitet, die Idee finde ich gut. Die Preise sind zu hoch. Also für den normalen Malocher braucht ihr nicht. Kann sich das Gemüse, muss es doch noch beim Aldi kaufen. Also flächendeckend werden wir nichts hinkriegen. Und ich glaube, dann ist immer noch wichtig, an der Basis weiterzuarbeiten und zu schauen, wo liegen ihre Probleme, wo haben sie noch ein paar Rechte und wo sind noch ein paar Euro zu holen am Ende des Tages. So. Und wie sehen Arbeitsbedingungen aus? Wie kommen wir weg, was ich gesagt habe, von dieser komischen Flexibilität? Die Arbeitgeber haben heute eine andere Sprache wie vor 20 Jahren. Ne? Man versucht heute auf eine andere Schiene. So, die Leute, die einem was erzählen, sind heute rhetorisch besser wie früher. Da war es ein wenig anders. Ne? Heute wird viel erzählt, gemacht wird selbe. Und da bin ich dahinter zu blicken und die Leute ein wenig zu politisieren. Und für mich ist das auch politisieren, wenn man sagt, okay, da stehen mal ein paar auf oder es funktioniert einfach nicht so. Oder das Ganze trägt nicht, alle tragen nicht mehr alles oder so. Und aus der Betroffenheit raus gibt es vielleicht auch mal wieder einen Streik oder irgendwas Organisiertes. Aber das Arbeitsleben, glaube ich, da müsste man, ich glaube, weil du vorhin gesagt hast, die Linke, ich weiß noch gar nicht, wo sie sind in diesem Arbeitsleben oder wo wir da groß die Rolle spielen. Keine Ahnung. Wie gesagt, es ist viel zu klären. Es ist das Wohnen, es ist das Arbeiten und ich glaube, das schafft auch das Radio hier nicht. Ne? Ihr könnt hier nur natürlich ein Mikrofon und hier
so,
eure politische Arbeit.
Jetzt da richtig dabei.
Eure politische Arbeit übernehmen, das ist
wichtig.
Aber
kommen wir noch, weil wir haben sieben vor acht, kommen wir vielleicht, ja, du hast jetzt schon den Ausblick ein bisschen gewagt, kommen wir damit zur Abschlussrunde unserer Debatte politische Aktivismus und Lohnarbeit. Ja, vielleicht auch eine zukunftsgerichtete Abschlussfrage. Um die Emanzipation der vielen zu erreichen, muss wie und wo angesetzt werden, Hadi?
Das ist eine weitschweifige Frage. Oder wenn man das erfordert, eine weitschweifige Antwort, die ich überhaupt nicht geben will.
Vielleicht.
Ich könnte mich glatt so an dem anschließen, was der Eddie sagt. Das sind diese Auseinandersetzungen, die haben wir jetzt. Da muss man jetzt nicht irgendwie, wo muss man ansetzen? Man muss genau da ansetzen, wo es eben brennt, wo es jetzt eben genau diese Auseinandersetzungen gibt. Wohnungsfrage ist ganz zentral. Preise steigen, also Nahrungsmittel. Es gibt die internationalen Kämpfe. Du hast sozusagen rund um die Welt hast du vielfältigste Auseinandersetzungen, wo man sich solidarisch dazu stellen kann, irgendwas machen kann. Was ständig bist du da drin, wenn du dabei bist, natürlich nur vorausgesetzt, kannst du halt diese Geschichten machen und da brauche ich gar nicht, wo muss ich ansetzen. Man setzt eben da an, wo es brennt. Und von daher hat man schon diese Auseinandersetzung. Wenn man aber jetzt meint, dass daraus, was in der Frage ja mitschwingt, der große Umbruch dann kommt, den sehe ich natürlich überhaupt nicht und bemühen oder plage mich jetzt nicht damit rum, wo kommt jetzt der große Aufbruch und der große Aufruhr und jetzt wird alles besser, sondern du hast diese Auseinandersetzung da eben hier zu führen, wo sie sind und musst halt schauen, dass die irgendwie so rauskommen, wie man das so sich so vorstellt. Da wirst du viele Niederlagen erreichen, das haben wir immer so gemacht, es wird aber auch ein paar Erfolge geben und daran kann man sich festmachen. Aber dass du jetzt irgendwo, also zumindest, dass ich irgendwo absehbar was sehe, wo sich da so eine revolutionäre Umgestaltung ergibt, zumindest hier bei uns, ist noch nicht irgendwo sichtbar für mich und wäre auch meines Erachtens der falsche Ansatz, überhaupt in die Richtung so einfach zu denken. Also wenn überhaupt, kann man sich dann jetzt nochmal auseinandersetzen, jetzt bringt es was, solche Art von Zentren nochmal weiter aufzubauen. Also ich bin eigentlich immer so ein Fan von so Gartenstraße, hier so Projekte und was es alles so gibt, sowas aufzubauen, Mietshäuser-Syndikate und so, bin ich wirklich ein Fan und finde ich extrem wichtig, dass man in vielen Orten solche Art von Strukturen aufbauen kann. Das ist auch ein wichtiger Maßstab für mich. Insofern ist es so eigentlich das, was ich so als vorrangiges Ziel sehe, auch, dass man eben diese beiden Kämpfe, so wie wir angefangen haben, wenn du im Betrieb bist, dass du dies und jenes zu machen. Und es gibt aber auch Sachen, woanders was zu machen.
Alternativbetriebe aufbauen. Alex, deine Antwort auf die viel zu weit schweifende Frage, vielleicht auch ein bisschen mehr auf Ansatzpunkte bei der Arbeit bezogen?
Vielleicht auch ein bisschen auf allererste Schritte.
Na, es ging jetzt irgendwie vorher gar nicht jetzt um es über die Linke zu jammern irgendwie, aber was wir haben ja unseren Konsens von vor der ersten Runde ja auch wieder aufgelöst irgendwie, denke ich, mit der Arbeit irgendwie, wenn wir das gemerkt haben, ne? Und mir geht's ja schon darum zu sagen, dass die Arbeit jetzt nicht eins von beliebigen anderen Feldern ist. Das ist nicht meine Meinung, sondern ich denke schon, das haben wir irgendwie seit, denke ich, dieser 2008er, dieser Krise merken müssen, wie brutal das in reinhaut und dass man das der Bruchpunkt für viele Initiativen ist und auch für viele politischen Kollektive und Gruppen ist irgendwie, wenn dieser, das muss man bitter lernen, irgendwie durch Hartz IV, irgendwie, wie sehr das nochmal irgendwie in eine linke Szene reingeschlagen hat und das, was noch an Gruppen, die existieren, nochmal unter Druck gesetzt hat und wie viele politischen Gruppen irgendwie funktionieren eher nach dem Rhythmus irgendwie der Lohnarbeit als dem Rhythmus der eigenen inhaltlichen Diskussion. Das ist doch so, das brauchen wir uns doch nicht weglügen. Und mir geht es darum, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt. Ne? Und ich denke, dafür müssen wir so ein Dreieck aufstellen, aus die Reproduktion zusammenschmeißen. Da kann man dann wegen mir über Zentren und Mietshäuser-Syndikats reden. Kritik der Rolle, der eigenen Rolle, Kritik des Berufs, ne? Und wieder an dem anderen Ecke eine Untersuchung irgendwie von einer Klassenrealität, wo auch immer die ist, ob die im Krankenhaus ist oder bei dir im Betrieb. Ne? Aber diese drei Ecken müssen zusammenkommen. Ne? Und das heißt, und wenn die nicht zusammenkommen, glaube ich, dann werden wir wieder, tut mir leid, irgendwie bei dem landen, was ihr beide jetzt zum Schluss gesagt habt, dass man halt da ist wichtig, dort ist wichtig und überall guckt man halt, dass man was hinkriegt. Ich glaube, da wäre es mir jetzt schon drum gegangen, dass man so bei der Diskussion mit dem Thema zumindest irgendwie an diesen drei Punkten landet und das festhält, dass das mal total spannend wäre und auch vielversprechend wäre, wenn man die wieder zusammenkriegt. Und so nicht irgendwie, die drei Ecken sind nämlich momentan, finde ich, individualisiert.
Hadi, du hast vorhin schon fast ein Schlusswort gesprochen. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, deswegen jetzt vielleicht in 20 Sekunden. Wenn du jetzt dich nicht verzetteln sollst, was ist der zentrale Punkt zum Ansetzen?
Hadi, der
eigentlich Eddie. Eddie.
Ich glaube, der zentrale Punkt zum Ansetzen, oder ich weiß nicht, aber er gilt bestimmt nicht für alle. Und ich gebe dir auch recht, dass wir alles auch uns selber hinterfragen müssen. Gar keine Frage. Und die ganze Geschichte auch. Und unsere politische Rolle sowieso, aber eins ist sicher, wir müssen rein, wir müssen drin bleiben, wir müssen weiterhin an Ort und Stelle unser Maul aufmachen, wir müssen diskutieren, wir müssen vielleicht auch mal wieder in den Betrieben die soziale Frage mehr an den Vordergrund stellen wie eine Lohnpolitik, ne? Weil es ist, wie ich vorhin mal erwähnt habe, es ist ein Geldwechsel, wir landen noch einmal wieder da, wo du sagst. Von dem her sollten wir dann schauen, wo es endet und wo wir beginnen. Abschließend wollte ich dann sagen, wenn ich ab und zu mal so auf ein paar Schulungen bin und so und ich treffe dann Leute, die aus dem Einzelhandel noch irgendwo sitzen oder sowas, dann denke ich, was geht da ab? Ne? Da fragt sich kein Mensch. Und ich glaube, da ist wichtig, mit Leuten zu reden, denen auch wegen Mut zu machen und im Betrieb hinzustehen und sagen, es muss alles geklärt werden. Es geht um alles, es geht nicht um 1,50 Euro mehr zu kriegen und die Miete wird erhöht oder der Aldi nimmt sich mehr fürs Essen oder wie auch immer. Da haben wir nichts geschaffen. Wie gesagt, die Nische wurde benannt, ob das Mietshäuser-Syndikat oder hier dieses politische Radio ist. Das Wichtige ist, wie viele Leute davon leben können, ist eine andere Frage. Es werden nicht die Masse sein und es sind vielleicht auch ein paar Privilegierte, aber die machen ja auch eine gute Arbeit. Das will ich nicht in Frage stellen, aber es muss weitergehen.
Es muss weitergehen, es geht um alles. Das war RDL Kontrovers bei Radio Dreieckland. Im Studio verantwortlich für die Sendung waren Johanna und Fabian.
Und die nächste Sendung im Juli geht zum Thema taktisch wählen oder radikale Parlamentarismuskritik.
Tschüss und auf Wiederhören.